Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Und es ist zugleich die Asymmetrie zwischen einer vermeintlich amoralisch-israelischen Position und der vermeintlich moralischen, im Klartext heuchlerischen Position, die in der westlichen und auch deutschen Debatte dominant geworden ist. Das Wunder der Bundesrepublik Deutschland, die ja in der Formulierung des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder eine lupenreine Demokratie geworden ist. Diese lupenreine Demokratie wurde aber zunächst nicht von lupenreinen Demokraten aufgebaut. Erst kommt die Macht, dann die Moral. Und die Machtverhältnisse sind gegenwärtig und auch auf absehbare Zeit geklärt. Israel ist nicht von der Landkarte zu fegen.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute gibt es eine Sonderfolge mit meinem Kollegen Martin Lang. Er führt das Gespräch mit Michael Wolfson und die beiden beschäftigen sich mit der Frage, wie es um die Lage in Palästina und Israel bestellt ist nach dem Waffenstillstand in Gaza. Also hören Sie rein oder vielleicht schauen Sie doch gleich in das Video auf unserem YouTube-Kanal. Viel Spaß dabei!
Am 13. Oktober 2025 wurde in Anwesenheit von 20 Staats- und Regierungschefs in Sharm el-Sheikh in Ägypten ein Vertrag unterzeichnet, der den Krieg in Gaza beenden soll. Aus Anlass dieses Wendepunktes nehmen wir ein Update auf unseres Videos zur Geschichte Israel und Palästinas, ist hier oben verlinkt, mit dem Professor Michael Wolfson. Dieses erste Video haben wir wenige Tage nach dem 7. Oktober 2025 gedreht, also dem Hamas-Überfall auf Israel. Herr Professor Wolfson, in Sharm el-Sheikh wurde ein 20-Punkte-Plan von und mit Donald Trump unterzeichnet. Ich lese aus der deutschen Übersetzung einen kurzen Absatz vor, und zwar Punkt 5. Sobald alle Geiseln freigelassen sind, und es geht hier um 20 israelische Geiseln, wird Israel 250 zu lebenslanger Haft verurteilte Gefangene sowie 1700 Gazaner, die nach dem 7. Oktober 2023 inhaftiert wurden, freigelassen. Also fast 2000 Terroristen und die allermeisten von ihnen waren mit dabei, als am 7. Oktober 2023 in Israel Menschen massakriert wurden, vergewaltigt wurden, verstümmelt wurden, diese ganzen Gräueltaten begangen wurden. Meine Frage ist nicht, ob das eine Frage der politischen Klugheit ist oder ob das ein Preis ist, den man zu zahlen hat für Frieden im Land. Meine Frage geht auf das Thema Religion und Moral. Sie haben sich in den letzten Jahren sehr intensiv auch mit Religion beschäftigt und daher meine Frage an Sie, inwieweit ist es denn aus religiöser Sicht, insbesondere aus jüdischer Sicht, gerechtfertigt, 20 jüdische Geiseln auszutauschen gegen fast 2000 schwerste Straftäter, ihnen auch Amnestie zu gewähren und gleichzeitig zu wissen, dass diese fast 2000 Straftäter wieder eine akute Gefahr für die israelische Gesellschaft sein können?
Ihre Frage ist sozusagen antizyklisch, wenn wir uns die Pseudomoral, konkret Heuchelei der öffentlichen Debatte, nicht nur in Deutschland, sondern in der westlichen Welt oder überhaupt in der internationalen Gemeinschaft anschauen. Denn diese 2000, Sie haben vollkommen recht, Terroristen, nicht nur einfache, in Anführungszeichen, Terroristen, sondern Megaterroristen, sind eben Terroristen. Aber in der öffentlichen Debatte werden sie als Freiheitskämpfer dargestellt. Freiheit für Palästina. Freiheit von wem? Von Israel. Also Israel als Unterdrücker und diese Terroristen werden als Freiheitskämpfer gefeiert. Mit anderen Worten, wir sehen hier die strukturelle Unmoral von denjenigen in der westlichen Welt, einschließlich Deutschland, die im Namen der Moral auftreten. Das ist der erste Punkt, den ich in Bezug auf die nicht-jüdische Welt sagen möchte. In Bezug auf die jüdische Welt ist es eine ganz einfache Antwort. Erstens gibt es den talmudischen Satz, Pikuach Nefesh Doche Shabbat, die Rettung einer Seele setzt den Shabbat, also das höchste Gebot, eigentlich aus. Also das betrifft nicht nur den Sabbat, sondern das betrifft im Grunde genommen alles, was normal in Anführungszeichen oder nicht ist. Also ja, das Zweite, dass jeder Mensch zu begreifen ist als ein Kosmos oder als der Kosmos. Dritter Punkt, es gehört zur israelisch-jüdischen DNA, jeden Menschen zu retten, wenn es möglich ist, egal welcher Preis. Und das ist die Grundethik, die sie auch millionenfach innerhalb der letzten 2 Jahre sehen konnten, dass nicht nur Hunderttausende, sondern Millionen von Israelis auf die Straße gegangen sind, fast alltäglich, mindestens allwöchentlich am Sabbat, und diesen Austausch, ohne die Quantitäten zu nennen, gefordert hat. Sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste, sprich ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, die Sie vollkommen richtig dargestellt haben. Diese freigelassenen Terroristen, heute freigelassenen, sind morgen die tödliche Gefahr für diejenigen, die dafür demonstriert haben, die Geiseln freizulassen. Ja, das ist die Ambivalenz. Und es ist zugleich die Asymmetrie zwischen einer vermeintlich amoralisch-israelischen Position und der vermeintlich moralischen, im Klartext heuchlerischen Position, die in der westlichen und auch deutschen Debatte dominant geworden ist.
Ich steige jetzt aus Zeitgründen nicht näher darauf ein, aber ich bleibe bei dem 20-Punkte-Abkommen. Und da lese ich jetzt vor, deutsche Übersetzung, aus Punkt 9. Übergangsregierung von Technokraten. Gaza wird von einem technokratischen und politischen palästinensischen Komitee regiert, das für die alltäglichen öffentlichen Dienste und die kommunalen Aufgaben der Bevölkerung in Gaza verantwortlich ist. Dieses Komitee setzt sich aus qualifizierten Palästinensern und internationalen Experten zusammen und wird von einem neuen internationalen Übergangsgremium, dem Board of Peace, beaufsichtigt. Präsident Donald J. Trump wird ihren Vorsitz führen. Und weiter heißt es später, dieses Gremium wird sich an den besten internationalen Standards orientieren, um eine moderne und effiziente Regierungsführung zu schaffen, die den Menschen in Gaza dient und Investitionen anzieht. Meine Frage, gibt es für solch eine Technokratenregierung als Experten ein historisches Beispiel, das man vergleichen könnte, das halbwegs gut gegangen ist?
Also das Spezifikum des amerikanischen Präsidenten Trump ist ja, dass er sozusagen innovativ aktiv wird, egal ob es einem gefällt oder nicht. Also um Ihre Frage konkret zu beantworten, nein, es gibt kein solches Beispiel. Vielleicht könnte man aber, es lebe der Unterschied, davon sprechen, dass die Vier-Mächte-Verwaltung in der Besatzungszeit Deutschlands in etwa vergleichbar wäre, die Hochkommissare. Aber die haben ja dann die Alltagsarbeit doch den Deutschen überlassen, aber kontrolliert. Also insofern ist das etwas Neues, insofern Ausgang offen. Aber das Papier ist sehr geduldig, denn wir kennen bereits den Kandidaten, der diese technokratische Regierung führen soll. Das ist ein Mann, von dem bekannt ist, dass er der Hamas nahesteht. Und wir wissen, dass die Hamas hier schon ihren Segen gegeben hat. Also so viel zur Neutralität und zur reinen technokratischen Ausrichtung. Aber die Wirklichkeit zählt und die Wirklichkeit sieht folgendermaßen aus. Es gibt natürlich die Anhänger der Hamas, die sind ja nicht per Knopfdruck ausgeschaltet worden, so wenig wie nach dem 8. Mai 1945 per Knopfdruck die alten Nazis neue Demokraten geworden wären. Aber erst kommt die Macht, dann kommt die Moral oder die Gesinnung. Die Macht in und um den Gazastreifen herum ist Israel. Wenn Israel erkennt, dass wieder eine tödliche Gefahr aus dem Gazastreifen kommt, wird es diese nicht hinnehmen. Und auch der amerikanische Präsident, der bekanntlich nicht ganz berechenbar ist, wird dann dieser erkennbaren Gefahr begegnen. Also wir sollten weniger auf das Papier schauen, als auf das, was wird. Es ist einfach notwendig, die Einheimischen einzubeziehen. Wir beide werden den Gazastreifen, abgesehen von meiner Altersfrage, nicht aufbauen. Auch nicht Amerikaner, auch nicht die Demonstranten in Berlin oder wo auch immer. Die bleiben lieber in Berlin-Neukölln und verteilen Süßigkeiten, wenn Juden in Israel ermordet werden. Wer soll es machen?
Ja, die gleiche Frage hat sich Adenauer auch gestellt.
Richtig. Und er hat die Antwort gegeben. Und gerade in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland ist doch festzustellen, das Wunder der Bundesrepublik Deutschland, die ja in der Formulierung des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder eine lupenreine Demokratie geworden ist. Diese lupenreine Demokratie wurde aber zunächst nicht von lupenreinen Demokraten aufgebaut. Adenauer, natürlich war er einer. Aber das waren die Menschen, die da waren, sagte er. Nur mit denen konnte er diesen Staat aufbauen. Es dauerte, dass die Bundesrepublik Deutschland eine funktionierende und dann auch verinnerlichte Demokratie geworden ist. Das wird in Bezug auf die Palästinenser sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland nicht anders sein. Erst kommt die Macht, dann die Moral. Und die Machtverhältnisse sind gegenwärtig und auch auf absehbare Zeit geklärt. Israel ist nicht von der Landkarte zu fegen.
Ich ergänze, wenn man aber in und um Israel Frieden möchte, das haben Sie oft genug geschrieben, muss man auf Selbstbestimmungsrechte achten. Auch auf, natürlich auf das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser. Wenn das erste Ziel ist, um diese Region zu befrieden, wie sie auch immer sagen, dann stelle ich mir die Frage, wie soll das praktisch funktionieren? Denn die Palästinenser untereinander sind ja auch extrem zerstritten. Die Fatah mit Mahmoud Abbas hat in der Bevölkerung eigentlich keine Legitimation mehr. Sie hat Umfragewerte, wenn man diesen Zahlen glauben darf, eigentlich genauso wie die SPD in Deutschland. Die Palästinenser sind gespalten. Man muss ehrlicherweise auch sagen, das wurde auch von Israel gefördert. Benjamin Netanyahu hat von Katar Millionen in den Gazastreifen lotsen lassen, um die Hamas aufzubauen, um einen Gegenpol zur Fatah zu bilden. Und meine Frage ist, welche Eliten sollen denn bitte diese Selbstbestimmung leiten? Welche pluralen Kräfte gibt es denn, die man in einer Selbstbestimmung immer braucht, nach unseren Vorstellungen, um diese voranzubringen?
Jede Gesellschaft ist gespalten. Das ist ja der Grundgedanke der Demokratie. Der zweite Grundgedanke der Demokratie ist, dass diese Spaltungen, die ohne institutionelles Abfangen zur Anwendung von Waffengewalt führt, in die Institution, sprich in das Parlament hineingebracht wird, wo man sich bekämpft, aber nicht mit Waffen, sondern mit Worten. Das muss eingeübt werden und das haben die Deutschen eingeübt bekommen. Sie hatten nach dem 8. Mai 1945, ich füge hinzu, den Alliierten sei Dank, keine Alternative. Und das wird auch in Bezug auf die Palästinenser sein. Ob und wann Demokratie in der Gesamtregion Nahost überhaupt realistisch ist, wage ich zu bezweifeln. Aber Die Palästinenser sind als Gesellschaft hochmodern, sehr gespalten. Und auf der anderen Seite sind sie traditionell nicht willens oder in der Lage, sich von einer Führung zu befreien, zu emanzipieren, die sie als Kanonenfutter gebraucht hat. Das gilt für die Fatah unter Arafat und das gilt, siehe Gaza-Krieg, für die Hamas, die ihre Bevölkerung schlicht und ergreifend als Kanonenfutter missbraucht hat. Denn wenn das Leid der palästinensischen Bevölkerung die Hamas-Führung wirklich beschäftigt oder getroffen hätte, hätte sie den Krieg längst eingestellt. Also kurzum, es ist die einzige Chance als Alternative zum dauernden Konflikt. Und das sollten und hoffentlich haben vor allem die Gaza-Palästinenser verstanden. Man kann mit dem Kopf gegen die Wand rennen, aber das bekommt dem eigenen Kopf schlechter als der Wand.
Ich werde trotzdem nochmal nachfragen. Im Falle Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg kann man ja argumentieren, dass die Deutschen mit der Weimarer Republik schon etwas Erfahrung hatten. Es ist zwar schiefgegangen, aber trotzdem wurde auch dieses Verfahren im Parlament mit Opposition und so weiter gesellschaftlich eingeübt. In dieser Form gibt es das in Palästina so nicht, weil Loyalitäten erstmal wahrscheinlich zuerst bei den Familien sind, dann auch bei klaren Strukturen und die Wirksamkeit von, nennen wir mal, Repräsentativorganen auch kulturell eingeschränkt ist. Und da bin ich jetzt genau bei meiner nächsten Frage. Inwieweit ist dieser Konflikt auch denn eine Frage der Kultur? Und weil er eine Frage der Kultur ist, können wir das im Deutschen, in Deutschland und vielleicht auch im gesamten Westen nicht so sehr nachvollziehen, wo denn die eigentlichen Problematiken liegen. Ich möchte Ihnen sagen, was ich meine. Samuel Huntington hat im Jahr 1998 sein bekanntes Buch geschrieben, Clash of Civilizations, Kampf der Kulturen. Darin beschreibt er, dass die großen Ideologien, Kapitalismus und Kommunismus, sich überlebt haben und abgelöst werden durch Kultur. Damit meint er, durch Religion, Sprache, Sitten, überlieferte Werte. Die westliche Kultur ist für ihn dadurch gekennzeichnet, dass geistliche und weltliche Macht getrennt sind, dass eine gewisse Rechtsstaatlichkeit herrscht, dass ein gesellschaftlicher Pluralismus herrscht, dass es Individualismus gibt. Und das alles sieht er für die muslimischen Kulturen, wo er hauptsächlich den arabischen Raum zusammenfasst, so nicht gegeben. Und aus diesem Grund kann es in diesen Staaten auch kaum etwas anderes geben als entweder Diktaturen oder dschihadistische Parteien. Das ist natürlich sehr, sehr holzschnittartig. Das hat man ihm vorgeworfen, bestimmt auch zu Recht. Nur wenn ich mir die heutige Weltsituation anschaue, dann frage ich mich doch, ob er nicht ein Stück weit Recht gehabt hat.
Nicht nur ein Stück weit. Huntington ist intellektuell und analytisch seinen Kritikern haushoch überlegen gewesen. Und hatte auch den Mut zur verallgemeinernden Vereinfachung. Aber natürlich ist die Vereinfachung noch zu differenzieren, aber im Prinzip ist das richtig. Nur diese Analyse liegt schon eine ganze Weile zurück und in der palästinensischen Wirklichkeit ist etwas Neues eingetreten, nämlich die Katastrophe des Gaza-Krieges. Selbst verschuldet, ganz eindeutig. Aber eine Kultur ist ja nichts Dauerhaftes, sondern verändert sich wie alles ständig. Es sieht aus, als ob es dieselbe Kultur wäre. Ein Fluss ist ein Fluss und sieht immer gleich aus, aber es ist nicht dasselbe Wasser, das im Fluss fließt, sondern es geht immer weiter. Und so ist es mit der Kultur. Und erst recht, wenn es einen so dramatischen Einschnitt gibt, welcher jeder Krieg ist. Krieg ist der Katalysator schlechthin für Veränderungen. Damit will ich nicht Kriege rechtfertigen. Es wäre wünschenswert, wenn es diese Veränderungen ohne Krieg gäbe. Aber dieser Krieg war für die Palästinenser eine Katastrophe. Wie gesagt, selbst verschuldet. Und Palästinenser, Menschen wie du und ich und auch die verrücktesten Fanatiker und Gewalttäter machen irgendwann mal eine Gewinn- und Verlustrechnung. Und der Verlust ist so eindeutig. Gaza liegt in Schutt und Asche. Die Strategie der präventiven oder aus palästinensischer Sicht meinetwegen reaktiven Gewalt gegen Israel ist kollektiver Selbstmord. Und zwar nicht erst seit dem Gaza-Krieg, sondern immer.
So.
Richtig. Aber die Katastrophe war nie so groß wie jetzt. Denn das eigene Territorium lag in Schutt und Asche jetzt. Jetzt könnten Sie sagen, war 1947, 48 auch so, nachdem sie vertrieben worden waren. Aber da hatten sie kein eigenes Territorium mehr, mussten sich neu organisieren als Flüchtlinge, was sehr schwierig gewesen ist und nicht gelungen. Also was an dem Gaza-Beispiel besonders deutlich wird, ist, dass die palästinensische Staatlichkeit, und es war ja Staatlichkeit, ohne dass das Staat genannt wurde, Gaza, Hamas, Gaza. Das war der Staat sozusagen als Übung, und diese Übung ist dramatisch gescheitert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Palästinenser aus Eigeninteresse auch so wenig nachdenken über das, was dieser Krieg bedeutet. Dass diejenigen, die diesen Krieg veranlasst und verschuldet haben, weiter die Führung der Palästinenser haben könnten. Ja, die Meinungsumfragen hier und heute sind eindeutig. Immer noch eine klare Mehrheit für die Hamas. Aber auf Dauer, und so viel Anthropologie können wir alle und so viel Psychologie, auf Dauer ist kein Kollektiv bereit, Selbstmord zu begehen.
Hofft man das mal. Ich möchte jetzt eine Ebene höher gehen, und zwar ich möchte auf die größere strategische Lage schauen, und zwar seit dem 7. Oktober 2023. Im Nahen Osten hat sich seit diesem 7. Oktober sehr viel geändert, und zwar vor allem durch militärisches Eingreifen von Israel. Im Libanon wurde die Hisbollah, nennt es mal, dezimiert und beschnitten. Nasrallah wurde getötet. Gehen wir weiter nach Syrien. Die iranischen Kommandeure in Syrien wurden eliminiert. Viele Verbindungswege nach Libanon wurden unterbunden. Und die Tätigkeiten des Iran in Syrien sind eigentlich sehr eingeschränkt. In Iran selbst gab es im Juni den 12-tägigen Krieg, der, naja, vielleicht nicht das Atomprojekt komplett zerstört hat, aber der zumindest hier eine gewisse Phase eingeleitet hat, in der diese Achse des Widerstands erstmal gebrochen hat. Houthis in Jemen, der Premierminister wurde getötet, sind vielleicht nicht so geschwächt wie andere, aber sie sind geschwächt. Das heißt, die strategische Lage hat sich verändert. Und die Frage ist, hat das mehr zur strategischen Sicherheit Israels beigetragen? Denn man könnte auch argumentieren, dass Israel durch diese Aktionen international isolierter ist. Wie kann aus diesen Aktionen, aus dieser Lage eine stabile oder vielleicht sogar nur stabilere Ordnung im Nahen Osten werden? Was müssen die Akteure bedenken? Wie müsste Israel hier handeln?
Also die Isolation Israels oder die Isolation von Juden ist in der jüdischen Weltgeschichte, über die ich ein dickes Buch geschrieben habe, nichts Neues. Juden waren immer isoliert, aus welchen Gründen auch immer. Und der jüdische Staat, der eine neue Wirklichkeit schaffen wollte, hat eine neue Wirklichkeit geschaffen, aber in der internationalen Welt ist Israel isoliert. Aber der einzige internationale Akteur, der für Israel von Bedeutung ist, das ist nicht Frankreich, das ist nicht Großbritannien und so gar nicht die Bundesrepublik Deutschland. Von den Niederlanden und Belgien und Luxemburg ganz zu schweigen, sondern das sind die USA. Egal, ob der Präsident Trump heißt, Schwamp oder wer auch immer. Und so gesehen ist Israel nicht isoliert, denn die USA wissen, zwar einerseits ist Israel was dieser Krieg gezeigt hat, sehr von den USA abhängig, aber der einzig zuverlässige, kalkulierbare, dauerhaft kalkulierbare Partner in der Region Nahost und eigentlich weltweit ist Israel. Das ist der eine Punkt. Insofern sollte sich die Außenwelt nicht zu wichtig nehmen.
Der Angriff in Doha kam schon ziemlich überraschend für die USA.
Das wird behauptet, aber man weiß ziemlich genau, dass Trump vorher gefragt worden ist und das ist ein offenes Geheimnis, was er auch nicht dementiert hat. Und der Angriff auf Doha, der bezogen auf die Hamas-Führung misslungen ist, war ein sehr gelungener Angriff, weil er der Führung in Katar zeigte, dass man mit der Doppelstrategie, nämlich Terrorismus unterstützen auf der einen Seite und den Terrorismus auf der anderen Seite als Vermittler einzudämmen, nicht auf Dauer würde fortsetzen können. Das war die Quadratur des Kreises. Und das hatte die sehr pragmatische Führung in Katar eingesehen und deswegen einen Kurswechsel vollzogen. Also kurzum, auch Katar ist kein berechenbarer Verbündeter für arabische Extremisten, denn Katar ist zwar ein wohlhabender Staat, aber die Führung auch nicht so fest, wie es scheint. Hat auch einige gefährliche Nachbarn, vor allem einen, und der heißt Iran. So, jetzt die internationale Isolierung, ja, so ist es, aber sie ist nicht entscheidend. Da könnte man sagen, ja, aber die Europäische Union ist doch nach den USA oder fast so wichtig wie die USA als Handelspartner. Stimmt, aber auch da gibt es eine wechselseitige Abhängigkeit. Ich darf vor allem daran erinnern, dass Europa feststellt, die Drohnenabwehr ist non-existent. Woher kriegt man Drohnen? Entweder aus den USA oder Israel. So. Der Iran stellt auch welche her, Russland auch. Kann man nicht vorstellen, dass die käuflich erwerblich sind. Die Ukraine braucht sie selber. So. Raketenabwehr, stellt man fest, braucht man auch. Hat Deutschland die? Hat Westeuropa die? Nein. Also, das heißt, all das Geschrei, Maßnahmen gegen Israel, Sanktionen, ja. Have a good time. Willst du dich selber schädigen? Mach es. Nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Also all diejenigen, die diese weisen, in Anführungszeichen, Tipps gegen Israel geben, müssen das erkennen. Nächster Punkt. Die Wissenschaft und die Wirtschaft. Man kann natürlich aus einer, wie ich denke, falsch verstandenen Moral, wir haben ja über die Heuchelei der Moralisten gesprochen, sagen, ja, mit Israel müssen wir alle wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Kontakte abbrechen. Wissenschaft, die sich selbst des wissenschaftlichen Dialoges entzieht, ist keine Wissenschaft mehr. Und wir haben ein historisches Beispiel, wo diese Anführungszeichen Gesundung eine dauerhafte Schwächung der eigenen Wissenschaft war Deutschland. Deutschland hat 1933 Hitler-Deutschland die besten Wissenschaftler vertrieben und leidet heute noch darunter. Vergleichen Sie mal die Wissenschaftsmacht Deutschland bis 1933 mit dem, was Deutschland heute ist. Dann sind wir im Vergleich dazu Entwicklungsland. Hat Gründe, selbst verschuldet. So, und jetzt, wenn man sagt BDS, ich finde es verrückt, ich lehne das auch ab. Have a good time, boykottiert euch. Ja, dann seid ihr selber die Nachtragenden, die Leidtragenden. Denn die israelische Wissenschaft ist nicht die schlechteste auf der Welt. Und jüdische Wissenschaftler, die gibt es überall, die sich mit Israel identifizieren und ausgeladen werden, ob das Soziologen sind oder Meteorologen oder Ingenieure oder Physiker. Ihr schneidet euch ins eigene Fleisch. Nicht, dass sie alle Juden Genies wären, nein, aber man begibt sich nicht der Möglichkeiten, die man hätte. So, und die strategische Situation in Israel im Nahen Osten ist für Israel besser denn je. Aus der Defensive 7. Oktober 23, ein Sieben-Fronten-Krieg. Es war eine geniale Strategie von Sinwar, an 7 Fronten Israel anzugreifen und dann ist Israel letztlich besiegt. Großartig geplant. Also wirklich im analytischen Sinne. Ich identifiziere mich erkennbar nicht damit, aber analytisch hervorragend, nur es hat nicht geklappt. Und die Situation ist, wie sie geschildert haben, besser denn je. Aber das lag auch daran, dass schon vor dem 7. Oktober 23, also vor dem Gaza-Krieg, es eine neue Allianz schon gegeben hat, die sehr wirksam gewesen ist in diesem Krieg, nämlich die gemäßigten sunnitischen Staaten, die wie Israel die Hauptgefahr im schiitisch-extremistischen Iran gesehen, erkannt und bekämpft haben. Und nicht zuletzt deshalb gibt es überall nachlesbar keine Geheimdienstinformationen seit 2022, ein nicht formalisiertes Abkommen, nein, mehr noch, eine nicht formalisierte Allianz namens Middle East Air Defense, MEAD. Und zu der gehören, große Überraschung, Israel, große Überraschung, Amerika, Frankreich und England sozusagen als Statisten auch, Ägypten, Jordanien und praktisch alle Staaten der arabischen Halbinsel, einschließlich Saudi-Arabien. Ja, und was ist denn in diesem Gaza-Krieg geschehen? Die aus dem Iran auf Israel geschossenen Raketen, einige der Houthi-Raketen auch, abgefangen, natürlich mehrheitlich von Israelis und Amerikanern, aber auch von Jordanien und, man höre und staune nicht, von Saudi-Arabien, von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Tja, das ist die neue Wirklichkeit im Nahen Osten. Und insofern war die geniale Strategie von Sinwar und der Hamas diesbezüglich unrealistisch, weil sie nicht sehen wollte oder nicht gesehen hat, dass, wenn es spitz auf Knopf kommt, diese Allianz auch funktionieren wird. Und sie hat funktioniert und sie funktioniert ja jetzt auch. Und egal, ob es heute, morgen oder übermorgen zu einer Formalisierung, der Normalisierung mit Saudi-Arabien und den übrigen Golfstaaten, VOE, also Emirate hat man ja schon, Bahrain hat man schon, das ist schon der Fall. Und insofern ist die strategische Situation im Nahen Osten für Israel besser denn je. Und da kann Herr Macron noch so viel sich aufregen und Herr Starmer und die Demonstranten in Berlin-Neukölln und die vermeintliche intellektuelle Crème de la Crème der Bundesrepublik Deutschland an der Freien Universität Berlin oder an anderen Universitäten, wo die vermeintliche Intelligenz ja jegliche politische Intelligenz vermissen lässt, von Moral ganz zu schweigen.
Dann bleiben wir doch mal bei dieser, wie Sie sagen, vermeintlichen Intelligenz ja und bei dieser vermeintlichen Moral. Also es gab ja in den letzten 2 Jahren sehr viele Demonstrationen von Studierendengruppen, die vor allem diese angeblich nicht vorhandene Verhältnismäßigkeit von Israel im Gaza-Krieg angezweifelt haben, die Völkermord gebrüllt haben und diese ganzen Kampagnen gestartet haben. So, jetzt haben wir Anfang November und Nachricht von tatsächlich genau vor einem Tag im Sudan, Al-Fashir, eine der größten Städte, wurde 1 Jahr lang belagert. Al-Fashir ist eine Stadt mit 300.000 Einwohnern, vor allem Zivilisten. Diese Stadt wurde jetzt vor 2 Tagen eingenommen. Jetzt im Augenblick, während wir hier sprechen, finden dort Gräueltaten statt. Die WHO hat vor 1,5 Tagen bestätigt und es wurde auch ein Video veröffentlicht, dass 460 Menschen, eigentlich ausschließlich Zivilisten, in einem Geburtskrankenhaus auf brutalste Weise ermordet wurde. In diesem Video sieht man auch, wie die Milizen vor laufender Kamera einen unbeteiligten Zivilisten erschießen. Hier findet tatsächlich ein Völkermord statt. So, vor allem an Christen. Meine Frage ist, warum sehe ich niemand auf der Straße? Es ist bekannt. Es war ein großer Aufmacher in der Süddeutschen Zeitung. Es ist in den Medien, wenn man es finden möchte. Es ist nicht versteckt. Und jeder, der es wissen möchte, weiß es, dass dieser Völkermord stattfindet. Meine Frage, warum ist jetzt plötzlich alles so still?
Es ist ein neuer Rassismus, überhaupt gar keine Frage. Machen wir uns nichts vor. Diese Moralisten sind Neorassisten. Ich weiß, es gibt ja keine Rassen, also kann es keinen Rassismus geben. Aber obwohl es keine Rasse gibt, gibt es angeblich also tatsächlich Rassisten. Ich muss es ganz krass formulieren. Ich finde auch, dass das N-Wort eigentlich nicht gebraucht werden sollte, obwohl es ursprünglich nur die Farbe darstellt, nämlich schwarz. Also das Wort Neger. Das ist diese Menschen, die schwarze Hautfarbe haben, das sind für diese Pseudomoralisten wie früher die Neger. Das interessiert sie gar nicht. Das sind unterschiedliche Opfer. Wenn die Juden irgendetwas machen, dann ist das nicht in Ordnung. Ich habe früher
jetzt
immer...
Jetzt nicht noch andere Erklärungen mit einer beschränkten Aufmerksamkeitsspanne, dass man nicht alles aufnehmen kann?
Nein, das ist dafür ist es viel zu gewichtig. Und wenn sie auch... das, was in Afrika passiert seit über 20 Jahren, beispielsweise der Krieg im Kongo, der auch Millionen von Opfern gefordert hat, wo die UNO auch noch kräftig mitgemordet hat, mitgeplündert, mitvergewaltigt, also UNO-Soldaten, Friedenssoldaten nannten die sich. Oder wenn Sie sich anschauen, 1994, die UNO-Friedenstruppen, die dann zurückgezogen worden sind, damit die Menschen in Ruanda abgeschlachtet werden konnten. Das ist eine Pseudomoral. Und das ist, nun muss man das sagen, es ist platter Rassismus. Aber wenn Israel, also Juden, etwas machen, dann ist es plötzlich ganz anders. Und wissen Sie, ich habe mich seit Jahrzehnten immer dagegen gesträubt, die Vokabel Antisemitismus zu gebrauchen. Aber diese Disproportionalität kann man doch gar nicht anders erklären. Das menschliche Leid ist quantitativ vielleicht hier und da anders, aber 300.000 im Sudan beispielsweise, Millionen in Schwarzafrika allen voran, im Kongo, andere Bürgerkriege dort auch. Und Anführungszeichen nur, schrecklich, 70.000 Palästinenser im Gazastreifen. Auch da ist Disproportionalität. Ich will jetzt nicht aufrechnen und nachrechnen, um Gottes Willen. Aber diese Disproportionalitäten sind doch so offensichtlich. Da muss man sich doch fragen, was kann denn da sein? Und können Sie mir ein besseres Argument liefern? Ich wünschte, ich würde mich irren.
Also ich hoffe, dass ich ein besseres Argument liefern kann. Also ich glaube, es ist eher eine Aufmerksamkeitsspanne, es ist eher eine mediale Präsenz. Es ist ein Fatalismus, dass ich weiß, in dieser Region kann ich eh nichts bewirken. Ich werde nämlich dort nicht gehört, aus welchen Gründen auch immer.
Warum? Sie könnten doch, die Europäer sind doch auch mit Friedensmissionen so beschäftigt. Sie haben inzwischen abgerüstet, sodass sie in solche Missionen nicht mehr rein können.
Wir wissen ja, wie solche Friedensmissionen ausschauen. Wir haben über 20 Jahre Erfahrung in Afghanistan sammeln dürfen und jetzt in Mali.
Richtig.
Wie wir nichts machen können.
Das war von Anfang an völlig falsch konzipiert in Afghanistan. Mali war auch total falsch konzipiert, aber weil man versucht hat, eine korrupte Regierung durch die andere zu ersetzen und die eine korrupte Regierung gegen Terroristen zu schützen, wobei diese korrupte Regierung genauso korrupt und terroristisch gewesen ist. Also kurzum, das war von Anfang an eine total falsche Strategie und diejenigen westlichen Soldaten, die dafür geopfert worden sind, ein Skandal. Und insofern, Es wäre eine Möglichkeit, da zu intervenieren, Sanktionen zu erlassen und so weiter und so fort. Oder zumindest sich aufzuregen. Das ist doch die Lieblingsbeschäftigung der Moralisten hier. Ja, und warum? Und jetzt sagen Sie keine mediale Aufmerksamkeit. Da haben Sie völlig recht. Aber die Medien werden von Menschen gemacht.
Wie kann es denn sein? Und das haben Sie schon vor 30 Jahren oder so geschrieben, aber heute genauso aktuell wie damals, dass wir über das kleine Israel in den Medien eigentlich weit mehr wissen und auch Bescheid wissen von der Umgebung her, als über das große China oder das noch größere Afrika.
Ob wir Bescheid wissen, wage ich zu bezweifeln.
Wir haben zumindest ein Bild im Kopf.
Ja, genau. Also über Israel wird viel geschrieben, viel gesprochen, wenig geforscht und daher wenig gewusst. Und das gilt auch für die meisten Korrespondenten. Die Medien sind in dem Fall natürlich diejenigen, die es weiterleiten. Aber die Nahostwissenschaft ist ja auch total politisiert. Es gibt wenige Israel-Experten, aber relativ viel Arabien-Orient-Experten und so weiter. Und die müssen sich, wenn sie in die Region arbeiten wollen, auch dementsprechend anpassen, was das ist. Und wir haben eine Tradition seit Jahrzehnten, dass die Nahostwissenschaft weitgehend extrem anti-israelisch ist. Oder lassen wir das extrem weg, anti-israelisch ist. Das ist der eine Punkt. Wir wollen also dann die Gesellschaft mehr wissen und anders programmiert sein als die vermeintlichen Experten. Die sind Experten für die arabische Welt, aber nicht für die israelische Welt. Also wird die arabische und meistens dann eben die extrem arabische Welt Sicht weiter vermittelt.
Das habe ich verstanden, aber meine Frage zielt eher darauf ab, über die Menge der Nachrichten. Warum hören wir so viel?
Juden gegenüber kann die heute postchristliche Welt, leider postchristliche Welt, ich als Jude bedauere, dass die Christen nicht mehr Christen sind, kann die postchristliche Welt so wenig wie die islamische Welt gegenüber Juden indifferent sein. Das ist Teil des eigenen Fleisches. In Bezug auf das Christentum ist es klar, in Bezug auf das Judentum auch. Wer hat denn, wenn das Narrativ des Islam stimmt, also dass Mohammed tatsächlich eine historische Figur gewesen wäre, Konjunktiv des Irrealen, aber so ist das Narrativ. Wer hat denn Mohammed und seine Mitstreiter, die Mekka verließen im Jahre 622, unserer Zeitrechnung angeblich, in Medina aufgenommen? Die Juden. Die Juden haben, so das islamische Narrativ, in Medina den politischen und gesellschaftlichen Ton angegeben, haben Mohammed und die Seinen aufgenommen und dann hat Mohammed mit den Seinen beschlossen, die Juden zu entmachten. Also ein ganz normaler Machtkampf, der zugleich ein Religionskampf gewesen ist und der Ausgang ist auch bekannt. Die jüdischen Stämme wurden vernichtet, der eine dann in die Sklaverei verkauft. Also kurzum, die Auseinandersetzung mit dem Judentum, politisch, historisch, pseudohistorisch und dann natürlich auch realhistorisch, denn die Juden waren im islamischen Raum, die Juden waren im christlichen Raum, ist Teil der christlichen und der islamischen Geschichte, Realgeschichte. Dann haben sie natürlich in der westlichen Welt seit plus minus 1800 die Säkularisierung, also die allmähliche Entchristlichung der christlichen Welt, Säkularisierung genannt. Tja, und das allerschlimmste Verbrechen oder die allerschlimmsten Verbrechen gegen die Juden fanden in dieser Phase statt, vorher auch schon. Aber Holocaust, so, aber auch Frankreich, der Antisemitismus, Dreyfus-Affäre, ohne die wäre ja der Zionismus gar nicht entstanden. Also der Zionismus entstand ja nicht als Antwort auf den Nationalsozialismus und den Holocaust, sondern schon früher vom osteuropäischen. Natürlich, die Pogrome in Osteuropa, Pogrome sagen alle, weiß kein Mensch mehr, oder die wenigsten, die davon sprechen, dass dieser Begriff aus Osteuropa, aus Russland stammt. Also kurzum, und dann natürlich die Mitschuld der besetzten Völker am Holocaust. Der Tod war ein Meister aus Deutschland, ja, aber er hatte willige Gesellen in ganz Europa. Die Kollaboration war doch enorm, nicht nur in Osteuropa, in Westeuropa. Ja, die Resistance gab's. Die Minderheit. Die meisten haben kollaboriert. So, das heißt ein schlechtes Gewissen.
Plus die Vertreibung aus allen arabischen Ländern.
Richtig. Und aber das liegt auch schon länger zurück. Und dann kommt natürlich der Nahostkonflikt. Und der Nahostkonflikt hat eben sozusagen die Fortsetzung in dieser jetzt mal islamisch-jüdischen Konfrontation seit dem 7. Jahrhundert. Also kurzum, wie kann man indifferent gegenüber Juden sein? Und dass die Juden umgekehrt der christlichen und postchristlichen Welt und der islamischen Welt gegenüber nicht indifferent sind als Opfer, kann man ja auch verstehen. Und dass die jüdische Welt insgesamt dann sich mit Israel solidarisiert, dass sagt, also nochmal gehen wir kein Risiko ein, sondern dann wehren wir uns präventiv. Das hat sich bislang immer bewährt, aber dann kam der 7. Oktober 23 und da war wieder nur die Reaktion möglich und nicht die Prävention. Gleiches im Oktober 1973, anders war es 1967, präventiv zuzuschlagen. Das heißt also, auch hier gibt es die Brüche in der gesamtjüdischen Perspektive, im gesamtjüdischen Wollen. Wir schlagen eher präventiv zu, wenn notwendig. Ja, aber trotzdem sind wir weich genug, flexibel genug oder, wenn Sie wollen, immer noch in der alten defensiven Einstellung, dass man ja doch Rücksicht nehmen müsste auf die Außenwelt. Und jedes Mal, wenn man das getan hat, ist man schlecht gefahren. Und noch etwas weiter zurückgreifend, ohne den Nahen Osten jetzt als Bezugspunkt zu nehmen, die totale Wehrlosigkeit, die Aufgabe des eigenen Seins haben sie im assimilierten, akkulturierten europäischen, vor allem westeuropäischen Judentum gehabt, dass er dann völlig wehrlos dem Totalangriff der nationalsozialistischen Verbrecher ausgesetzt war. Und erst dann erkannt hat, dass der Zionismus mit dem Angebot der Territorialität für Juden, also nicht die einzige Alternative ist. Und das gilt auch heute so. Und wenn ich mir den globalen antisemitischen Tsunami anschaue, dann komme ich zu dem Schluss, dass der Zionismus die einzig richtige Antwort auf die jüdische Geschichte ist. Und wäre ich jünger, würde ich mir auch die Frage stellen, ob ich hier bleiben kann. Und das bezieht sich wohlgemerkt nicht nur auf Deutschland. In Frankreich besser, in England, sogar in Amerika. Wir haben jetzt Anfang November, morgen wird in New York gewählt. Es ist bekannt, wer Favorit ist. Die Stadt, die größte jüdische Stadt außerhalb Israels mit 1 Million Juden, wird einen offen antizionistischen, antisemitischen Bürgermeister wählen. Mit ungefähr 40% der jüdischen Wähler. Auch hier gilt, nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber. Die deutschen Juden haben die NSDAP nicht gewählt. Herr Mandami ist nicht die NSDAP, aber trotzdem, auch wir sind alles andere als eine Gemeinschaft von nur politischen Weisen, alles andere. Wir sind Menschen mit vielen, vielen Fehlern, mit einer großen Bildungstradition, aber auch die Gebildeten sind keine Garantie, dass sie die guten Antworten auf die Realität geben.
Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für das Update zu unserem ersten Video. Das erste Video gesagt, ich verlinke es nochmal hier oben, zur Geschichte Israels und Palästinas, hier ein Update und auch den Podcast mit meiner Kollegin Tina Meyer-Schneider und Professor Wolfson über seinen Werdegang und Lebensweg finden Sie auch hier unten, entweder in der Videobeschreibung oder hier zum Klicken. Besten Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!